Inforadio 12:22. Zu Gast bei Ingo Kahle.
In 4 Wochen, am 23. Mai, wählt die Bundesversammlung in Berlin den Bundespräsidenten. 612 Mitglieder des Bundestages und noch einmal dieselbe Anzahl von Delegierten, die von den Länderparlamenten bestimmt werden, wählen dann das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik für die nächsten 5 Jahre. Nach dem an diesem Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer wünschen sich gut 3/4 der Befragten erneut Horst Köhler als Bundespräsidenten. Nur 9% sprechen sich für seine Konkurrentin Gesine Schwan aus. Für den Kandidaten der Linken, Peter Sodann, sind nur 3%. Ich freue mich ganz besonders, dass Bundespräsident Horst Köhler heute Gast im Inforadio des RBB ist und sage sehr herzlich willkommen, Herr Bundespräsident.
Guten Tag, Herr Kahle.
Solche Umfragewerte sind in der Geschichte der Bundespräsidenten herausragend. Es macht Ihnen Spaß, Bundespräsident zu sein, haben Sie mehrfach in Interviews auch gesagt. Was ist es, was Ihnen am meisten Freude bereitet an diesem Amt?
Na, Freude bereitet einem ja etwas, wenn man denkt, es ist auch mit Erfolg verbunden, jedenfalls im Regelfall. Ich spüre halt in der Begegnung mit den Menschen, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, doch eine Offenheit, eine Zuwendung, auch eine Zustimmung mir gegenüber, auch meiner Frau gegenüber. Und das macht dann Freude. Und über diese mehr optische, emotionale Begegnung stelle ich eben dann fest, dass mir die Menschen auch vertrauensvoll im Gespräch begegnen. Also sie sagen mir Dinge, wo sie der Schuh drückt, wo sie Sorgen haben. Aber sie sagen mir auch, Herr Bundespräsident, das packen wir schon, oder berichten mir von Projekten, von Ideen vor Ort. Und das ist dann auch für mich deshalb schön, weil es auch mich selber ermutigt. Jeder Mensch, zumindest wenn er nicht behauptet, er sei so ein richtiger Kämpfer, der nur immer alles weiß und nie falsch liegt, braucht auch Ermutigung. Und die Begegnung mit den Menschen ermutigt mich.
Aber Sie müssen doch anders den Menschen gegenübertreten als andere Politiker, denn sonst wären die Menschen ja nicht so offen. Was ist es?
Na, ehrlich gesagt, das ist sehr schwer selber zu beurteilen. Ich trete den Menschen so gegenüber, wie ich es für richtig halte. Und das heißt im Prinzip mindestens zweierlei. Erstens, dass ich Respekt habe. Mein Leben ist in zu vielen, auch schwierigen Verhältnissen gewesen, Krisen, auch Freuden, als dass ich übersehen würde, dass der Respekt voreinander eigentlich die wichtigste Voraussetzung ist, um in ein echtes, ernsthaftes Gespräch zu kommen. Und Respekt heißt, dass ich auch nicht auftrete mit der Attitüde, ich weiß alles, ich belehre jeden und mir kann niemand was sagen, sondern ich möchte wirklich zuhören. Und habe selber erlebt, dass ich über das Zuhören viel erfahren oder auch gelernt habe. Das ist also der Respekt. Und das Zweite ist, dass ich dann auch höre, dass die Menschen eigene Ideen haben und nicht nur warten, dass irgendjemand von oben bis zum Bundespräsident kommt, um ihnen zu sagen, was sie zu tun haben.
Ist das das, was Sie ja auch schon mehrfach gesagt haben, Sie möchten dem Land etwas zurückgeben? Ist es das, was Sie jetzt beschrieben haben, oder ist das noch etwas anderes?
Das gehört dazu. Schauen Sie, ich bin ja, wie das heute so in der Soziologenwelt heißt, ein Kind aus bildungsfernen Schichten, Arbeiterkind, Bauernkind, armes Kind und so weiter. Und die Bundesrepublik Deutschland hat mir über Bildung bis zum Universitätsstudium, bis eben auch Arbeit und Einkommen in Verwaltung, in politischen Aufgaben, ja, ein schönes Leben ermöglicht. Und das nehme ich nicht als selbstverständlich hin. Ich habe mich zwar selber durchgebissen, aber ich weiß, dass viele dazu beigetragen haben. Wir stehen alle auf den Schultern von anderen in der Vergangenheit vorgeleisteten Arbeiten. Und diesen Respekt, den wir anderen, also unseren Vorgängern leisten, das ist ein Teil dessen, was ich sage, ich möchte das zurückgeben, damit irgendwann auch andere junge Menschen das Gefühl haben, ich habe auch was dazu beigetragen, dass sie einen guten Weg nehmen. Und das Zweite ist, ich glaube schon, dass ich über meinen Berufs- und Lebensweg einiges aufgenommen habe, dass vielleicht gerade in der jetzigen Situation unseres Landes und auch der weltpolitischen Situation hilfreich sein kann. Ich bin nun weit davon entfernt, Ökonomen zu den sozusagen Päpsten der Politik und der Philosophie zu machen.
Sie sind ja selber einer.
Nicht? Ich bin selber einer, aber andererseits glaube ich, dass diese Tätigkeiten im ökonomischen Bereich jetzt zumindest hilfreich sein
können. Klingt schon fast wie Wahlkampf. Ich bin der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz.
Ich habe gesagt, ich mache keinen Wahlkampf, weil ich denke, dass der Bundespräsident per institutionelle Aufgabenstellung einfach keinen Wahlkampf machen darf, soll. Er ist ein Neutrum.
Ich will darauf eingehen. Ich würde noch einen Punkt gerne so oft als Rückblick auf Ihre Amtszeit ansprechen. Martin E. Süskind schreibt in seinem Buch über die Bundespräsidenten im Kapitel über Johannes Rau, ich zitiere, was bleibt von einer Präsidentschaft? Was möchte der Verantwortliche in seinem Amt, das von seiner Tätigkeit bleibe? Amtierende Bundespräsidenten haben derlei Fragen nie geschätzt, obwohl sie sich ständig mit ihnen beschäftigt haben. Herr Bundespräsident, was bleibt im Rückblick auf die erste Amtszeit von Ihrer Präsidentschaft?
Ich hoffe, dass die Leute sagen, wenn wir ihm begegnet sind, hat er uns ermutigt und hat uns nicht irgendwie zurückgeworfen in die Beschwernisse oder Probleme. Er hat uns ermutigt. Ich denke, dass einige auch sagen, er hat uns gut repräsentiert. Im Ausland zum Beispiel. Also ich denke, mit Sicherheit wird das passieren in Afrika. Aber noch einmal, ich möchte nicht selber mich bewerten. Das sollen die Bürgerinnen und Bürger tun, weil ich nämlich glaube, dass alles sich selber bewerten, was will ich, dass hängen bleibt, klingt dann doch wie pro domo. Und das müssen aber die Bürger sagen.
Herr Bundespräsident, die in 4 Wochen bevorstehende Bundespräsidentenwahl steht ja dieses Mal unter besonderen Vorzeichen. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine Volkspartei einen Kandidaten gegen den Amtsinhaber aufgestellt. Jetzt also SPD und Grüne, Frau Professor Gesine Schwan. Und zweitens, sind Sie der erste amtierende Bundespräsident, der, das war am 22. Mai letzten Jahres, seine Bereitschaft zu einer zweiten Amtszeit erklärt hat, obwohl zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, dass Sie wieder gewählt werden könnten. Erstens möchte ich Sie fragen, wie sehen Sie denn jetzt Ihre Chancen auf eine Wiederwahl?
Ich sehe sie nicht viel anders als zum Zeitpunkt der Entscheidung vor einem Jahr. Damals war es so, dass ich wusste, dass ich in eine gewisse Unsicherheit gehe. Ich wusste nicht, ob ich nun die Mehrheit habe. Ich fand es nur fair, dann ein Jahr vorher zu sagen, was ich selber will. Und heute denke ich an der Situation, dass ich immer noch nicht sicher weiß, ob ich gewählt wird, hat sich nichts geändert. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gewählt werde bei dieser Bundesversammlung. Ich bin sehr gelassen über den Ausgang. Jedes Ergebnis der Wahlmänner und Wahlfrauen nehme ich an, auch wenn Sie so wollen, in Demut dann.
Das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Dabei geht es mir nicht um Sie persönlich, sondern um das Amt des Bundespräsidenten. Hätte es das Amt des Bundespräsidenten oder würde es denn das Amt des Bundespräsidenten beschädigen, wenn die Gefahr besteht oder bestanden hätte, der Amtsinhaber werde abgewählt?
Das glaube ich nicht, wenn es eben ein Vorgang ist, wo man den Menschen sagt, ihr dürft wählen, weil das ist ein Grundprinzip der Demokratie, die Wahl zu haben. Das Amt würde aber in der Gefahr bestehen, doch einen Schaden nehmen, wenn der amtierende Bundespräsident Wahlkampf machen würde. Also der Bundespräsident muss per se neutral sein. Ich füge hinzu, er muss aber nicht ein Neutrum sein.
Das könnte ich jetzt zum Anlass nehmen, Sie doch zu provozieren, ein bisschen Wahlkampf zu machen. Ich versuche es aber so rum, dass ich sage, mir geht es um das Amt und um die Demokratie. Und ich frage deshalb, ist ein solcher Vorgang, eine solche Konkurrenz gut oder schlecht für die Demokratie und für das Amt des Bundespräsidenten?
Noch einmal, das hängt von der Ausgestaltung dieses Verfahrens ab. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn eine Wahl besteht und die anderen Kandidaten dann versuchen, ihre Vorstellung, wie sie das Amt ausfüllen würden, zu vermitteln. Und das geschieht ja auch. Schlecht wäre, oder jedenfalls würde das Amt gegebenenfalls Schaden nehmen, wenn es sozusagen einen direkten Wahlkampf gäbe, wo der amtierende Bundespräsident aus der Rolle des Neutralen, per Definition notwendigerweise Neutralen, heraussteigt und sich sozusagen verteidigt oder sozusagen sich auseinandersetzt mit anderen Argumenten oder die anderen Kandidaten schlecht macht oder sozusagen die haben alle nicht recht oder und sowas. Das sollte er nicht machen. Er soll, das ist jedenfalls mein Verständnis der Rolle des Bundespräsidenten, seine Vorstellung, wie er das Amt des Bundespräsidenten ausfüllt, ausüben. Seine Linie, seine Vorstellung, die kann jemand anders, also ein anderer Kandidat, ganz anders sehen oder ganz falsch sehen. Aber der Bundespräsident sollte seine Vorstellung der Amtsausfüllung wahrnehmen. Das ist die, glaube ich, richtige, so sehe ich es jedenfalls, richtige Einstellung. Dann nimmt das Amt keinen Schaden.
Wenn ich jetzt sage, der Hauptvorwurf, Frau Schwanz, gegen Sie ist ja, Sie schadeten der Demokratie, dann können Sie sich dazu äußern, und zwar deshalb, weil es um Ihr Amtsverständnis geht. Denn die Kandidatin wirft Ihnen ja vor, dadurch, dass Sie Ihre Popularität aus der Kritik an Politikern bezögen, trügen Sie zur Erosion der Demokratie bei. Und zu diesem Vorwurf, denke ich, sollten Sie sich äußern.
Na, ich äußere mich nicht zu dem Vorwurf der Kandidatin. Ich äußere mich zum Sachverhalt. Zum Amtsverständnis. Und das Amtsverständnis heißt für mich, der Bundespräsident ist Teil eines institutionellen Gefüges unserer Demokratie. Und ich fühle mich vollständig sozusagen in Übereinstimmung mit diesem institutionellen Gefüge, wie wir es in der Verfassung beschrieben haben, wie es auch Staatspraxis ist. Das heißt, es gab immer Bundespräsidenten, die ab und an auch eine eigene Meinung hatten. Und zum Glück, es gab immer Bundespräsidenten, die ab und an auch ein Gesetz nicht unterschrieben haben. Daraus nun eine Erosion der Demokratie abzuleiten, halte ich schlicht nicht für zutreffend. Und einen Punkt will ich noch hinzufügen. Wir wissen ja alle, Politik heute, Demokratie des 21. Jahrhunderts, ist auch ein harter Prozess. Die Bürger verlangen von ihren Politikerinnen und Politikern praktisch mit einem Handschnippen Antworten auf jede aktuelle Frage, auch jede schwerwiegende aktuelle Frage. Also gibt es großen Druck auf die Politik, schnell zu reagieren. Wir haben die Fülle von relativ kurzfristigen Wahlzyklen von 4 Jahren auf Bundesebene, Landesebene, Kommunalebene und so weiter. Ein ganz wichtiger Teil, jedenfalls wie ich es sehe, meines Amtsverständnisses des Bundespräsidenten ist es, wie er dazu beiträgt, sozusagen trotz der aktuellen kurzfristigen Hektik, auch Schwere der Situation, doch versucht beizutragen, dass Politik auch langfristige politische Linien verfolgen kann, weil viele unserer schwerwiegenden Herausforderungen sind eben langfristige Themen. Nehmen Sie das Thema demografischer Wandel, nehmen Sie das Thema Arbeitslosigkeit, nehmen Sie das Thema Freiheitsrechte der Bürger. Das ist nicht ein Thema, das sich sozusagen mit einer Entscheidung, einem Gesetz ändert, sondern dass Sie über eine lange Perspektive mit Verstand, Vernunft und politischer Aufmerksamkeit bearbeiten sollten. Und ich finde, der Bundespräsident ist einer derjenigen, der dazu beitragen kann, dass diese langfristigen politischen Herausforderungen nicht untergehen, nicht kleingeredet werden in der Hektik des kurzfristigen politischen Agierens.
Der Bundespräsident, der den Typ des politischen Bundespräsidenten überhaupt erst erfunden hat, kann man sagen, war Richard von Weizsäcker. Weizsäcker beklagte die Allmacht der Parteien, machtversessen und machtvergessen, nannte er die Politiker, meinte damit vor allem den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, dessen schärfster Widersacher er war. Andererseits birgt natürlich ein solches Amtsverständnis auch die Gefahr, von der politischen Klasse nicht gehört zu werden. Haben Sie den Eindruck, Sie finden Gehör bei der politischen Klasse in Berlin?
Ich denke schon, das kann ich direkt festmachen an meinen regelmäßigen Gesprächen mit nicht nur der Bundeskanzlerin, sondern auch mit den Führern aller Parteien des Deutschen Bundestages. Ich spreche mit Ausschüssen und da kann ich nicht erkennen, dass da nicht irgendwo eine sinnvolle, auch interessante Resonanz und Diskussion entsteht. Ich kann nicht erwarten und den Maßstab setze ich mir gar nicht. Das wäre ja vermessen, dass ich zum Beispiel ein Thema wie demografischer Wandel, ich sage Ihnen, hier ist das Rezept 1 bis 5, 1., 2., 3., 4., 5., macht das mal so, dann geht alles gut. Politik in einer Demokratie ist ein Prozess auch des Erarbeitens.
Das ist eines der Themen, das Sie auch mit Bürgern diskutieren. Manchmal sind Sie ja geradezu ein Wachstumskritiker. Jedenfalls sind Sie so zu verstehen. Sie fordern uns alle auf, unseren Lebensstil kritisch zu hinterfragen. Sie reden über die globale soziale Frage. Finden Sie beim Volk eigentlich auch mit diesen Ihren Themen Gehör oder nur dann, wenn Sie die Politiker kritisieren?
Nee, mehr als Sie denken beim Volk. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich sozusagen als Intellektueller glaube, ich habe jetzt den Stein des Weisen der Problemdefinition oder der Lösung gefunden, sondern ich mache das ja nicht aus Kokettiererei, dass ich mit den Bürgern spreche, sondern ich frage sie, wie stellt ihr euch ein auf Klimawandel zum Beispiel oder auf Waldschutz da in Mecklenburg-Vorpommern? Und dann erlebe ich zum Beispiel, dass die Mecklenburg-Vorpommern-Leute mich zum Aktionär machen, wie sie zum Beispiel Touristen, die nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, sozusagen bitten, eine Aktie zu kaufen, mit der gleichzeitig Bäume dann, also mit dem Erlös Bäume gepflanzt werden. Also eine Kompensation für den CO2-Ausstoß des Verkehrs nach Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, vor Ort ist längst was unterwegs, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da wissen wir, solche Einzelinitiativen sind noch nicht die Lösung. Wir brauchen eine globale Strategie, um mit dem Klimawandel umzugehen. Aber wir wären schlicht vermessen, wir wären politische Kopfgeburten nur, die am Ende nicht aufgehen, wenn wir das entwickeln würden ohne die Beteiligung der Bürger. Und das mache ich zum Beispiel und deshalb bin ich immer wieder froh, wenn solche Initiativen von den Bürgern kommen. Oder nehmen Sie das Thema, ja, wie viele Autos soll man denn noch fahren oder in wie viele Urlaube? Die Bürger haben, es gibt eine gewisse Volksklugheit. Also die stelle ich auf jeden Fall fest in Deutschland. Und diese Volksklugheit heißt immer noch, es gibt auch Schattierungen, es gibt auch natürlich soziologische Prozesse und so weiter, die das verändern. Aber es gibt zum Beispiel eine Volksklugheit, die immer noch zu verorten ist, gib nicht mehr aus, als du einnimmst. Also zum Beispiel so eine solide, auch finanzielle, wirtschaftliche Einstellung. Und deshalb glaube ich schon, dass Politik beides braucht. Die politisch konzeptionellen Ideen, wenn Sie so wollen, von oben, aber eben auch von unten. Und wie kann ich das aufnehmen und wie kann ich das, das wäre ja die erste Schlussfolgerung, wie kann ich das, was sich im Volk tut, auch in die Parteien sozusagen organisieren oder kanalisieren. Richard von Weizsäcker ist ein bedeutender Bundespräsident, aber er hat eben seine Probleme gehabt mit den Parteien. Dieses Zitat haben Sie gebracht. Also es ist im Prinzip nichts Neues, diese Frage auch, wie sich Bundespräsident und die Institutionen der sonstigen politischen Einrichtungen begegnen. Ich würde aber trotzdem heute sagen, die Parteien bleiben wichtig für unsere Demokratie. Das heißt ja nicht nur im Grundgesetz, sie sollen zur politischen Willensbildung beitragen. Wichtig ist jetzt, dass sie die Strömung im Volk, sozusagen die Sensoren, die das Volk hat, dezentral, subsidiär, dass sie die aufnehmen und auf dieser Basis auch auf der Makroebene umfassende konzeptionelle Politik definieren. Das ist der eine Fall. Wenn sie es nicht tun, könnte es passieren, dass das Volk eigene Wege geht. Man spricht ja nicht umsonst in der Demokratie des 21. Jahrhunderts von der wachsenden Bedeutung der sogenannten Zivilgesellschaft. Also in der Demokratie von heute, ich würde die Parteien nicht abschreiben. Es wäre ein schwerer Fehler. Ich würde dazu raten, dass die Parteien aber mehr sich bemühen, junge Leute reinzubringen, inhaltliche neue Fragen wie Klimaschutz, wie Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen in die Parteien einbringen und dann können wir auf dieser Basis unsere Demokratie auch sozusagen lebendig halten.
Haben Sie Ihre Auffassung eigentlich im Laufe der Amtszeit auch geändert? Wenn ich so an den Anfang denke, da waren Sie derjenige, der Wachstum auch richtig gefordert hat und auch die entsprechende ökonomische Rhetorik, die damals ja en vogue war, benutzt hat. Auf der anderen Seite haben Sie in der Berliner Rede 24.03. jetzt also in diesem Jahr gesagt, wir können uns nicht mehr hauptsächlich auf wirtschaftliches Wachstum als Problemlöser und Friedensstifter in unseren Gesellschaften verlassen. Was meinen Sie damit?
Ich war nie einer, der gesagt hat, Wachstum ist die Fahne und sonst nichts. Ich halte mir immer noch zugute, aus der Sicht der Wirtschaftspolitik das ordnungspolitische Denken nicht zu vergessen. Im Gegenteil, ist eigentlich das Wichtigste in einer Marktwirtschaft oder in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Und wenn man eine freiheitliche Wirtschaftsordnung als Grundlage nimmt, sozusagen einer Wirtschafts- und Sozialordnung, dann weiß man, dann muss man wissen, dass Wachstum immer nur das Ergebnis sein darf von entsprechenden Rahmenbedingungen, die den Menschen sozusagen Entfaltungsspielräume lässt. Und wenn sie diese Entfaltungsspielräume nutzen und daraus Wachstum generieren, ist es gut. Das ist meine Grundeinstellung. Und ich bin auch heute nicht der Ansicht, Wachstum darf nicht sein. Heute, Berliner Rede von vor wenigen Wochen, heißt, wir müssen die Gesamtsituation sehen. Und die Gesamtsituation sieht so aus, dass wir auf dem Planeten jetzt 6,5 Milliarden Menschen haben. Wir wissen ganz zuverlässig, bis 2050 sind es 9,5 Milliarden Menschen. Die müssen und wollen alle Essen haben. Die wollen Dach über dem Kopf haben. Die wollen für ihre Kinder Schulbildung haben. Das muss alles generiert werden. Das ist das eine. Gewaltig, wenn Sie sich vorstellen, noch einmal 3 bis 4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten in nicht einmal 50 Jahren mehr. Das braucht Ressourcen, Rohstoffe. Aber wir wissen ganz genau, das kann niemand mehr wegdiskutieren, wie länger wir auch sozusagen unsere Perspektive sitzen. Rohstoffe, Rohmaterialien werden knapper. Der Planet wird ja ausgebeutet, ob es nun Rohöl ist oder Erze und so weiter. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, Wohlstand zu generieren, das vor allen Dingen erst einmal die Armut in der Welt bekämpft. Das heißt, es wird für uns schwerer werden, immer mehr sozusagen Verteilungsspielräume über Wachstum zu organisieren. Also das Quantitative immer mehr wird immer schwerer. Das ist eine Sache fast der physischen Zwangsläufigkeiten. Und deshalb, glaube ich, sollten wir wieder zurückkommen auf eine Diskussion, die überhaupt nicht neu ist. Man hat sie schon vor Jahren beginnend mit dem Club of Rome, Grenzen des Wachstums.
Aber der ist ein Meister der grandiosen Fehlvoraussagen. Also insofern ja und nein. Wollte ich mich da ehrlich gesagt nicht drauf
kaprizieren. Ja, ich sage ja nicht, der hat recht.
Da wären wir nämlich schon alle verhungert, wenn es nach dem Club of Rome gegangen wäre.
Der hat eine Prognose gemacht aufgrund bestimmter mathematischer Formeln und Modelle. Und das ist sozusagen der Fehler in dieser Ansage. Aber dass im Prinzip, jetzt sage ich es mal mit meinen Worten, die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das ist eine uralte Formulierung und die gilt auch für die Ökonomie und besonders für die Ökonomie im 21. Jahrhundert. Das hat uns ja gerade die Finanzkrise beigebracht, dass die Bäume eben nicht in den Himmel wachsen. Und deshalb sage ich nochmal bewusst, wir müssen jetzt über qualitatives Wachstum reden. Das heißt, was schafft wirklich Wohlbefinden, wenn Sie so wollen, sogar Glück? Und in der Berliner Rede habe ich gesagt, es ist nicht unbedingt so, dass man immer mehr Autofahren als glücklich empfinden muss, sondern dass man vielleicht Glück auch empfindet in der Zuwendung von Mensch zu Mensch. Das ist Teil dieses großen Themas qualitatives Wachstum. Und je früher und je intensiver wir uns jetzt mit dem Thema qualitatives Wachstum auseinandersetzen, desto besser für uns. Und noch einmal, die Menschen setzen sich schon längst damit auseinander, weil sie Volksklugheit wissen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
12:23 zu Gast bei Ingo Kahle, heute Bundespräsident Horst Köhler. Herr Bundespräsident, es gab eine Phase in Ihrer Amtszeit, in der Sie auch gegenüber der Kanzlerin kein Blatt vor den Mund nahmen. Anfangs hat man Ihnen ja, wie übrigens auch Ihrem Vorgänger Johannes Rau, vorgeworfen, Sie seien ein bisschen zu unbestimmt, Sie übten zu große Zurückhaltung. Ab 2006 nahm man dann aber eine, wie ich sie mal nennen würde, offensive Phase Ihrer Präsidentschaft wahr. ZDF-Sommerinterview, Juli 2007, ich zitiere, ich bin nicht Bundespräsident geworden, um nur zu repräsentieren, sondern im Rahmen meines Amtes mitzuhelfen, dass wir als Land, als Volk vorankommen. Da haben Sie Frau Merkel vor einem CDU-Parteitag mächtig geärgert. Sie haben es schon erwähnt, zwei Gesetze nicht unterzeichnet. Sie waren sozusagen der Reformmotor, der Antreiber. Wo sind denn bei dem, was Sie sagen, diese dicken Reformbretter geblieben, die zu bohren Sie der Politik aufgetragen hatten?
Na, also zunächst einmal sehe ich in meiner eigenen Amtsführung keine sozusagen, wie Sie es gerade, Phasen. Einmal klar und dann vage und so weiter. Ich bin eher erstaunt, wie schwerfällig sozusagen es aufgenommen wird, dass das, was ich in meiner Antrittsrede gesagt habe, eigentlich die rote Linie ist meiner Amtsführung. Zum Beispiel, dass ich eine Einkommensschere auftut und dass das die Frage der sozialen Gerechtigkeit aufwirft. Ich war ganz erstaunt, dass ich, als ich in der Globalisierungsrede, glaube ich 2007, das gleiche Thema besetzt hat, da haben die Leute plötzlich gesagt, der Köhler wird plötzlich weich und entdeckt plötzlich die Gerechtigkeit. Also es ist auch eine Frage, wie andere das wahrnehmen, aber ich will hier gar niemand anders beschuldigen. Auch in diesem Sommerinterview habe ich ein Thema versucht zu artikulieren, das mir schon wichtig ist. Das ist nämlich die Frage, wie werden eigentlich Sachthemen verfolgt im Vergleich zu der Notwendigkeit des politischen Prozesses, auch die notwendigen Mehrheiten oder machtpolitischen Instrumente zu haben. Die Diskussion werde ich auch nicht aufgeben. Die Demokratie lebt auch von der Fähigkeit, Herrschaft auszuüben, also die notwendigen Mehrheiten zu haben, bei Abstimmungen im Parlament oder eine Regierungsmannschaft zu haben. Aber sie wird auf Dauer nicht besser, diese Demokratie, wenn direkt oder indirekt die notwendigen Sachthemen, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, eher dann zweitrangig sind oder dann eher nach der machtpolitischen Frage behandelt werden. Und wenn Sie das Thema Arbeitslosigkeit nehmen, ich halte das weiter für das Schlüsselthema, jedenfalls für unsere Gesellschaft in Deutschland, Frieden, soziales, gutes Zusammenwirken zu haben. Und das von Ihnen angesprochene Thema, das ich damals vorgebracht habe vor dem Parteitag der CDU, wie Sie es gerade sprachen, hatte nichts mit dem Parteitag zu tun und schon gar nichts mit der Frau Merkel. Es hatte zu tun mit meiner Einstellung, dass es für mich und für die ganze Deutsche Republik nicht akzeptabel sein sollte, dass wir im Grunde historisch über fast zwei Jahrzehnte eine ansteigende Treppe der Arbeitslosigkeit hatten. Und dass wir, da bleibe ich auch heute noch dabei, mit den Reformen der Agenda 2010 von der Regierung Gerhard Schröder doch Maßnahmen ergriffen haben, die die Chance, diese Treppe wieder nach unten zu führen, wirklich vergrößert hat. Die Ökonomen sprechen da von der sogenannten Beschäftigungsschwelle des Wachstums. Die Beschäftigungsschwelle des Wachstums heißt, man braucht heute weniger Wachstum, um Arbeitsplätze zu generieren. Das war mein Punkt. Ich kann mir selber heute vorwerfen, du hast den politischen Kontext nicht genügend berücksichtigt. Wann sagst du das? Vor einem Parteitag, der von dortigen Leuten vielleicht als Angriff auf die parteipolitische Linie verstanden wird. Ehrlich gesagt, der Redetermin, wo das stattfand, ist ein Jahr vorher gemacht worden. Da hatte ich keine Ahnung und niemand hatte eine Ahnung über den Termin des Parteitags. Lassen Sie mich das noch sagen. Und das gehört für mich auch zum Verständnis des Bundespräsidenten. Ich setze mein Thema, wenn ich es mir vornehme und nicht, wenn alle möglichen Hasen oder andere Themen sich aufbauen und sagen, jetzt darf es oder jetzt darf es nicht. Genauso wie der Bundespräsident, wie ich finde, auch nicht über jedes Stöckchen springen muss, das ihm entgegengehalten wird, wenn gesagt wird, was sagen Sie zu dieser Maßnahme? Wenn er was sagt, heißt es, jetzt mischt er sich in operative Politik ein. Also das Wichtige ist, wie ich finde, er muss seine eigene Linie kennen, er muss diese versuchen, glaubwürdig umzusetzen, um das bemühe ich und da habe ich ein gutes Gefühl.
Und ich wollte wissen, ob Sie in der Linie im Rückblick auf diese Amtszeit auch Veränderungen sehen. Es ist ja durchaus so, dass in der Gesellschaft mit der Wahl 2005 sozusagen Sozialstaatlichkeit als Staatsraison gewählt wurde, haben manche formuliert. Also soziale Gerechtigkeit ist der zentrale Wert in dieser Gesellschaft geworden. Sie wurden anfangs wahrgenommen, ich darf Reinhard Bütikofer mal zitieren, als der letzte Mohikaner des neoliberalen Zeitalters. Und das hat sich vielleicht inzwischen gelegt. Dieser Vorwurf wird nicht mehr erhoben. Haben Sie möglicherweise die politischen Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Amtes in dieser Phase überschätzt?
Ja, ob ich es überschätzt habe, das weiß ich noch nicht. Also bin ich noch nicht in mich gegangen. Weiß, dass ich nicht locker lasse, wenn Sie so wollen, auch ehrgeizig zu sein. Und ich kann nach meiner Wahrnehmung überhaupt nicht erkennen, dass das, was ich vorgetragen habe, irgendwo unnütz war oder irgendwo keine Resonanz gefunden hat. Nehmen Sie das Thema Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt in der unglücklichen Lage, dass diese Krise das noch mal potenziert hat als Herausforderung fürs Land. Ich bleibe bei dem Thema Arbeitslosigkeit. Nehmen Sie das Thema demografischer Wandel. Nehmen Sie das Thema Bildung. Also bin ich durchaus mit dem zufrieden, wenn Sie so wollen, was ich erreicht habe, was mir entgegenkommt, wieder auch als Resonanz seitens der Bürger und auch bestimmter Institutionen. Ich laufe ja nicht rum und erwarte, dass jeden Tag die amtierenden Politiker oder Parteien sagen, nur der Bundespräsident ist der Taktgeber. Die leben auch in ihrer eigenen Rhythmik und ihrer eigenen Terminologie. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr, sag mal, auf das Eingehen, was eigentlich gesagt wurde, wäre ganz gut. Aber ich kann gut mit der Situation leben.
Aktuelle Phase, Bankenkrise, Wirtschaftskrise. Es wird verglichen mit der Weltwirtschaftskrise 1929. Sind Sie eigentlich, ich meine, Sie gehören ja dazu, Sie haben es ja gesagt als Ökonom, sind Sie eigentlich persönlich enttäuscht von jener Elite, mit der Sie doch eigentlich sich im Zukunftskonzept für Deutschland sicher einig glaubten?
Es gibt keine, sag mal, Einigkeit mit einer Wirtschaftselite. Herr Kahle, die Erneuerung Deutschlands, das Land einzustellen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, ist ein Thema, das mich in dieses Amt gebracht hat, weil ich dachte, hier kann ich einen Beitrag leisten. Da frage ich nicht die Elite, seid ihr meiner Meinung? Oder ich sage, mache mich nicht davon abhängig, dass ich irgendeine Elite frage, bin ich in deren Meinung? Weißt, und das ist ein herber Akzent, dass zumindest ein Teil der Wirtschaftselite in dieser Krise wirklich ja wahrnehmbar versagt hat. Und ich bin wirklich der Letzte, der jetzt nicht wüsste, dass man auch Fehler machen kann. Jeder macht Fehler in der Politik, in der Wirtschaftsführung, in der Wissenschaft. Das ist gar nicht das Thema.
Mein sind Gier und Dummheit alte Verbündete und Menschen führen immer wieder dasselbe Stück auf. Ja, Tulpenzwiebelkrise 17. Jahrhundert,
zum Sie Beispiel,
in der Berliner Rede erwähnt.
Genauso, und das führt mich eben zu dem Eigentlichen, wo ich ein ungutes Gefühl habe. Der frühere Verfassungsrichter, Theologe Böckenförde hatte mal gesagt, der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Das war eben die Frage, dass über Gesetze hinweg, zum Beispiel des sozialen Rechtsstaates, Gerechtigkeit in einem Handlungsgesetz, letztlich doch Werte da sein müssen in einer Gesellschaft, die dafür sorgen, dass Freiheit, dass auch sozusagen Handlungsfreiheit so genutzt wird, dass sie im Rahmen von Werten, einer Werteordnung oder dessen, was unsere Gesellschaft zusammenhält, sozusagen umgesetzt werden. Und da bin ich tatsächlich der Ansicht, dass Teile der Wirtschaftselite, der Finanzelite das Thema Freiheit eben nicht genug verbunden haben mit dem, was es nur produktiv macht, Freiheit, nämlich Verantwortung und Freiheit immer sehen, auch im Kontext der Gemeinschaft. Das hat man nicht getan. Man hat praktisch sein eigenes Glück, das Geld verdienen, verselbstständigt, was im Ökonomischen vor allen Dingen schiefgelaufen ist. Der Finanzsektor hat sich abgekoppelt von dem, was man auch reale Wirtschaft nennen kann, also Handwerk, gewerbliche Wirtschaft, schlicht die Bürger vor Ort selbst, und das ist das Schlimme, dem Sparer. Das ist ein Versäumnis sozusagen des Werteverständnisses unserer Wirtschaftselite. Und da bleibe ich dabei. Bei allem, die Krise ist ja eine Kette von Versäumnissen oder Versagen. Nicht nur der Wirtschaftselite, auch des Staates, der Aufseher, der Wirtschaftsprüfer, der Unternehmensberater, es ist komplex, der Geldpolitik in Amerika und so weiter. Ein komplexes Bündel von Fehlerursachen. Aber trotzdem kann man an der Stelle identifizieren, Teile der Wirtschaftselite sind dem Anspruch, den sie in der Tat oft vor sich hertragen, verbal, für Freiheit zu sein, nicht gerecht geworden im Sinne, Freiheit ist nur ein guter Wert, wenn er sich bindet in Verantwortung.
Ist das bei aller Kritik, die an der Wirtschaftselite jetzt auszusprechen ist, zugleich aber auch Anlass zu apodiktischer Kapitalismuskritik? Also tut es dem Land gut, wenn jetzt im bevorstehenden Wahlkampf, also wie nie zuvor offensichtlich, wenn man die Planungen sieht, versucht wird, auf die Wirtschaftselite einzudreschen? Tut das dem Land gut, wenn Politik und Wirtschaft ein sehr schlechtes Verhältnis haben?
Na, ich sehe jetzt noch nicht also ein hemmungsloses Eindreschen auf die Wirtschaftselite. Also erstens wird schon differenziert und ein Stück müssen wir auch Verständnis haben für die doch vorhandene Ärger. Da ist was passiert, was jetzt eben viele, viele Menschen ausbaden müssen. Etwas, was relativ kleine Schicht angezettelt hat. Also hier sollte die Wirtschaftselite auch nicht zu wehleidig sein. Aber es geht auch nicht darum, dass wir die Wirtschaftselite jetzt in Senkel stellen, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft insgesamt Lehren aus dieser Krise ziehen. Und dazu gehört, dass wir natürlich ein Bewusstsein haben der Ernsthaftigkeit dieser Krise. Das kann überhaupt nicht wegdiskutiert werden. Es ist ja auch klar, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird. Was nicht geschehen sollte, ist uns selber. Erstens in Panik reden und zweitens uns in eine Situation reden, als könnten wir diese Krise am Ende nicht beherrschen, weder sozusagen im wirtschaftspolitischen noch im sozialen. Natürlich ist die Krise beherrschbar und ich finde, unterm Strich hat die Bundesregierung ja besonnen, auch in die richtige Richtung gehandelt. Dazu gehört, dass man die eigenen Maßnahmen bei uns abstimmt mit der internationalen Gemeinschaft. Ich habe ja gesagt, eine globale Krise braucht eine globale Antwort. Das alles ist im Grunde strukturiert und lässt uns eigentlich Zuversicht haben. Und jetzt geht es darum, dass man sehr aufmerksam die Dinge weiter verfolgt. Das nächstwichtige in der kurzen Frist ist, in der Tat, dass eben der Geldkreislauf in der Wirtschaft wieder zum Zuge kommt. Denn sonst greifen auch die Konjunkturprogramme nicht.
Ich habe das jetzt richtig verstanden, auch als eine Gegenäußerung zu Ihrer Konkurrentin, die ja zum Beispiel sagt, wir müssen verhindern, dass die von vielen empfundene Enttäuschung zu einer explosiven Stimmung führen könnte. Und Frau Schwan hat auch davon gesprochen, die Wut der Menschen könnte deutlich wachsen. Das ist so im Einklang auch mit Michael Sommer. Solche Redensarten mögen Sie nicht, verstehe ich Sie richtig?
Ich bin überzeugt davon, dass die Demokratie in Deutschland feste Wurzeln gefasst hat. Deshalb denke ich, dass die Demokratie in Deutschland auch diese Krise bestehen wird. Und dass wir jetzt nicht Sorge haben müssen, alles ist vergessen, was wir in 60 Jahren glücklicher Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut haben und verankert haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, die Deutschen sind nicht nur dann Demokraten, wenn es mehr zu verteilen gibt, sondern sie haben dieses Wertekonzept der Demokratie jetzt aufgenommen und werden dann auch mit dieser Krise entsprechend fertig werden.
Herr Bundespräsident, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, für Ihren Besuch hier im Inforadio des RBB. Das war 12.22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Bundespräsident Horst Köhler. Den Hörerinnen und Hörern sage ich, danke, dass Sie uns zugehört haben.
12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Sonnabends um 12.22 Uhr im Inforadio. Wiederholung um 20.22 Uhr. Mehr zu Themen und Gästen und der 12.22 Podcast im Internet unter inforadio.de.